So, wir schauen uns die Sache weiter an, was da in Römer 5 steht. Dieser erste Teil von diesem fünften Kapitel im Römerbrief ist für meine Begriffe ein total schöner, heller Teil, der wirklich etwas damit zu tun hat, dass Gott sagt, bei mir ist euer Heil in guten Händen. Und es geht mir nicht um das Bewerten und das Befunden von Einzelfällen. Ich bin nicht der Geheimrat Gottes. Ich muss auch nicht entscheiden, war jemand wirklich gläubig? Ist er nur mitgelaufen? War das bei ihm Tarnen und Täuschen? Da halte ich mich aus allem raus. Ich rede nur zu den Leuten, die ich vor mir habe. Und die ich vor mir habe, denen sage ich von der Schrift her fröhlichen Herzens Heilsgewissheit zu und auch, dass sie bei Gott sicher sein dürfen. Also Securitas und Certitudo. Aber ich mache keine Ferndiagnosen mehr. Wozu auch? Das muss der mit Gott ausmachen. Ich will nur mit denen reden, die ich vor mir habe. Und da ist Drohen verboten. Ich weiß um all die Probleme mit der billigen Gnade. Und ich weiß, dass es missbraucht werden kann. Und ich weiß, dass es schade ist, weil der Welt vieles entgeht durch Wüstenchristen. Aber ich habe von der Schrift her nicht die Freiheit, Leuten aus diesem Raum, in den sie gestellt sind, der Gnade, ihnen das wieder wegzunehmen und sie dann irgendwo rauszuschmeißen. Diese Freiheit hätte ich von der Schrift nicht. So, Klammer, Ende der Durchsage. Paulus geht jetzt dann weiter. Also wir haben Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wir gehören einem neuen Bereich an. Mehr noch, sagt er, wir rühmen uns, kauchomai im Griechischen, der Hoffnung, Elpis, der zukünftigen Herrlichkeit, Doxa. Und das Wort kauchomai ist insofern interessant, weil es bedeutet, wir sind hier sehr stolz drauf. Wir rühmen uns. Wir hauen mit dieser Sache gewissermaßen kräftig auf den Putz. Also wir sind richtig stolz darauf. Und das ist in diesem Sinne angebracht, denn es geht ja nicht um Werke, oder auf die man stolz ist, sondern wir wissen jetzt, Gott ist dabei, es wieder ganz gut zu machen. Und wir haben schon ein paar Mal gehabt, die Herrlichkeit zurückzubringen, die Schönheit wieder zu verleihen, dass wir etwas sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit. Und auch wenn hier zukünftige Herrlichkeit steht, dann dürfen wir auch wissen, was wir eines Tages sein werden, bestimmt uns auch jetzt schon. Und Epheser 1, die Verse 6, 12 und 14, aber auch Johannes 17, die Verse 20 bis 22, das redet davon, dass die Herrlichkeit der Zukunft jetzt schon auf uns ist. Und ich weiß nicht, wem Johannes 17 zum Beispiel geläufig ist. Epheser 1 ist sowieso klar, dass wir etwas sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit. Aber Johannes 17 ist spannend, ab Vers 20. Ich bitte aber nicht allein für sie, die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und jetzt kommt's. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Holla! Es gibt manche Verse in der Schrift, da bleibt mir die Luft weg. Ich habe diesen Jüngern da. Und ihr wisst eh, was das für tolle Leute gewesen sind. Denen habe ich die Herrlichkeit gegeben, die ich bei dir gehabt habe. Das heißt, also, eine völlige Wiederherstellung ist da auch im Blick. Auch wenn es noch Schatten der Sünde gibt, auch wenn es noch Fleisch gibt. Und darum kann der Paulus sagen, da rühmen wir uns. Das ist unglaublich, was Gott mit uns vorhat, was er aus unserem Leben macht. Eben Heil, keine Flickschusterei. Darum, und jetzt wird es natürlich spannend, Anfechtung. Die Hölle macht mobil, wenn ein Mensch das volle Maß des Heils begreift und annimmt. Die Hölle zuckt aus, wenn ein Mensch lernt, aufrecht zu gehen. Und wenn er lernt, in der Würde in dieser Welt aufzutreten, die er bei Gott hat. Den Feind stört es nicht, wenn wir Christen uns gegenseitig runtermachen und mit Schuld und Dingen, und wir sind ja so klein und furchtbar, dass wir so klein aufrecht mit dem Zylinder und dem Teppich Rad fahren können. Das regt die Hölle nicht auf. Aber wenn einer aufsteht und sagt, ich bin in dieser Welt eine Darstellung Gottes und das auch so lebt, dass man ihm das abnehmen kann. Übrigens, Jesus war die meiste Zeit ziemlich normal. Zimmermann, gell? Staub im Gewand und Blasen an den Händen. Von wegen 20 Zentimeter über der Erde. Nein, er ging durch den Staub dieses Lebens. Das ist ganz normal, dass Gott arbeitet. Schadet nichts. Aber wenn jemand in diese Welt auftritt und sagt, ich bin jemand, in dem Gott sich zeigen möchte. Wenn jemand in dieser Würde daherkommt, dann zuckt die Hölle aus. Mit Znirchtel, Geschmeiß und Gewürm, das regt den Feind nicht auf. Aber Menschen, die ihre Berufung wahrnehmen, das schon. Darum, wenn ich über diese Dinge rede, sage ich gerne auch dazu. Größten Anfechtungen in einem Leben beginnen nicht dort, wo du ein belangloses Leben lebst. Die großen Anfechtungen fangen dort an, wo dein Leben Bedeutung kriegt. Nämlich etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Da geht der Zirkus los. Darum sage ich es manchmal auch dazu, ich habe es nicht draufgeschrieben, aber bei Medikamenten ist ja immer so ein Zettel oder in der Werbung auch immer, predige Ebenbildlichkeit und Wiederherstellung ins Ebenbild Gottes. Und was das heißt und bedeutet, predige das, lebe das und du wirst merken, die Hölle tobt. Darum muss man immer dazu sagen, zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Durchschnitt stört den Feind nicht. Das schon hier. So, weiter. Es gibt dann, sagt Paulus, Bedrängnis, Tlipsis, Trübsal, Druck, Schwierigkeiten. Und dann begreifen wir auf einmal auch, warum haben wir denn Anfechtung? Warum Druck und Bedrängnis? Ja, weil die Hölle genau das verhindern will. Die will das zu Fall bringen. Die will das anfechten. Darum die zerstrittene Kirche. Darum natürlich Unmoral. Darum reinfallen in jede mögliche Dreckpfütze. Weil der Feind es nicht abkann, uns als unbesudelte Ebenbilder durch diese Welt gehen zu lassen. Also Dreckspatzen müssen her. Darum das Ganze. Streit, Spaltung in der Kirche und so weiter. Dass die Braut unansehnlich wird. Du kannst das alles durchdeklinieren. Aber, sagt Paulus, Bedrängnis bringt Geduld. Hypomonie. Bewährtheit. Geduld heißt nicht ausweichen. Es ist ein Wort übrigens aus der Gärtnersprache, oder da kommt es auch vor, dass eine Pflanze gedeiht, auch unter kargen, schwierigen Verhältnissen. Das ist Hypomonie, dass die Pflanze wächst, obwohl es der Boden schwierig ist. Wort bedeutet aber auch, keine Abkürzung suchen, drunter bleiben, die Last nicht vorzeitig abwerfen. Habt ihr also sehr schön zwei Worte für Geduld und Langmut im Römerbrief. Das eine ist Makrothymia, schwierige Menschen aushalten. Mich, ja, danke, muss nicht zustimmend nicken. Es gibt ja so Leute, die tanzen eine Mini-Kettensäge, das Rückgrat rauf und runter. Schwierige Menschen aushalten und Hypomonie, sich in schwierigen Umständen bewähren. Also wenn es knüppeldick kommt auch. Aber es bringt Bewährung. Geduld bringt Bewährung. Dokime, es ist etwas geprüft, getestet, bewährt. Das Wort für Läuterung steht auch drinnen. Das ist eines der spannenden Dinge, wenn du früher Metall, heute auch noch, aber Metall, Edelmetall irgendwo rausgeholt hast, dann waren die immer vermischt mit Steinen oder da war anderes Zeug drunter und so weiter. Und wenn du das Gestein und das Metall auseinanderkriegen wolltest, musstest du heizen. Denn Gestein und Edelmetalle haben verschiedene Schmelzpunkte und bei einer gewissen Temperatur löst sich das voneinander. Na, irgendwo bei 900 Grad wird es dann schon richtig warm. Und auf einmal sinkt das edle Metall, weil es schwerer ist, nach unten, spezifisches Gewicht. Die unbrauchbare Schlacke schwimmt oben. Das ist Läuterung, dass in der Hitze Vermischtheit aufgelöst wird. Und in der Hitze, wenn Vermischtheit aufgelöst wird, Echtheit herauskommt. Und da sagt er, da hilft die Anfechtung natürlich, der Druck. Und wenn du lernst, drunter zu bleiben, dann wirst du merken, wenn du das aushältst, diesen Druck, dann lösen sich vermischte Dinge voneinander und du wirst echt, also geläutert. Und damit das gut geht, jetzt geht es weiter. Für mich also ein toller Abschnitt, da würde ich gerne eine Woche dranbleiben. Da sagt er als nächstes, damit wir das gut durchstehen können, wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber bringt Bewährung, Vers 4, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschande werden. Und es kommt wieder so ein absoluter Knaller. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das erste Mal, bis auf Kapitel 1 mit einer kleinen Erwähnung, aber das erste Mal taucht hier der Heilige Geist mit seinem Dienst auf. Die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist, der uns gegeben ist. Nun ganz kurz und knapp, was hat es mit Liebe auf sich? Es gibt mehrere Begriffe im Griechischen. Eros kommt im Neuen Testament nicht vor, auch wenn es nicht schlecht ist, aber es ist nicht genug. Eros ist nicht einfach falsch, nur das Wort taucht im Neuen Testament einfach nicht auf. Storge oder Philostorgos, sowas taucht schon auf, das wäre die Liebe zu den Eltern, zum Volk, zum Vaterland. Das war jetzt politisch nicht mehr korrekt, man darf auch bald nicht mehr Heimat sagen. Wurscht. Also Eros, das was mit Erotik, aber auch grundsätzlich mit Anziehung zu tun hat. Eros ist nicht einfach nur physisch. Das hat mit Anziehung zu tun und ist schön. Es gibt einen theologischen Eros. Es gibt Leute, wenn die eine systematische Theologie von Tillicke in die Hand kriegen, das sind solche Wälzer, und sich da rein vertiefen, dann fangen die Ohren zu glühen an. Theologischer Eros. Ich komme da nicht mehr raus. Wahnsinn, diese Gedanken. So. Story. Dann gibt es ein drittes Wort im Griechischen, Philia. Das ist das Wort für Sympathie. Und Sympathie ist ganz stark abhängig von Attraktivität. Und Philia, das heißt wirklich in erster Linie das, obwohl da gibt es manche Streitereien, aber das muss man jetzt nicht durchfutzeln. Ich mag jemanden. Ich kann ihn gut leiden. Ich kann ihn riechen. Sympathie ist etwas, das musst du niemals gebieten. Sympathie, das sind zwei Leute, die gehen auf der Straße so irgendwo, sehen sie und dann sind die weg. Verfallen einander. Darum sagen die Engländer auch, I fall for him or her. Und ist auch schön, hat nur einen Haken. Wenn Liebe von der Attraktivität des anderen abhängig ist, dann hört die Liebe auf, wenn der andere für mich nicht mehr attraktiv ist. Wenn der andere nicht mehr liebenswert ist, dann hört die Liebe auf. Und Philia ist wunderschön und hat auch seinen Raum, auch in der christlichen Ehe und so weiter, das ist überhaupt keine Frage, auch Eros. Aber das ist alles abhängig von der Attraktivität des anderen. Und dann kommt das Neue Testament daher und sagt, Agape. Ist ein Wort, das relativ in der profanen Literatur seltener vorkommt. Und man muss sich direkt da umschauen, was eigentlich mit Agape gemeint ist. Das kann bedeuten Wohlwollen, staunen über jemanden, ihm wohl tun wollen. Er ist für mich so wertvoll. Jemanden geben, was er braucht. Mehrere Bedeutungen. Vom Neuen Testament her muss man sagen, Agape hat nicht die Würdigkeit des anderen im Blick, sondern seine Bedürftigkeit. Aber wie gesagt, das Wort ist auch noch einmal weiter. Manche Sachen kriegt man nur raus, wenn man Profanliteratur im Griechischen da anschaut, dann weiß man, was es alles bedeuten kann. Wichtigste Sache hier, Agape hat nicht die Würdigkeit, sondern die Bedürftigkeit im Blick. Denn, und jetzt holt der Paulus noch einmal ganz tief Luft und sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich bespreche den Vers noch. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Holla die Waldfee. Schwach Asthenes heißt wenig beeindruckend. Kein Hero, kein Gigant. Ihr wisst, was Astheniker sind, nicht? Das sind so schmale, schlanke Gestalten wie ich. Leute, die nur jeden zweiten Tag einen Schatten werfen. Figur wie eine eingetretene Wirtshaustür. So eine schwache, windverblasene Angelegenheit. Okay. Ich weiß, ihr seid mehr bei Russell Crowe angesiedelt, und Gladiator. Ist mir schon klar. Und Gott sagt, ich habe euch geliebt. Also beeindruckend war das nicht. Ihr wart wirklich jetzt Znirchtal. Das kann man ganz schwer übersetzen, aber man hört schon, dass es nichts Gescheites ist. Znirchtal. Nein, Znirchtal heißt etwas, das, ich, wenn ich es von Dialekt hin, etwas, das zunichte gemacht ist eigentlich. Also so ein Nix. So, lass, jetzt müssen wir dauernd über mich reden, lasst mich in Ruhe. Und dann kann er unten sagen auch, er ist für uns Gottlose gestorben, Asebes. Leute, die froh gewesen sind, Gott endlich losgeworden zu sein, die nichts mit ihm am Hut hatten, für die Gott nur ein Störfaktor war. Zutiefst unfromme Leute. Leute, die geradezu einen Hass auf Gott gehabt haben. Denn es kommt weiter unten dann noch vor. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, Vers 8, für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Zielverfehler. Leute, die an ihrer Bestimmung vorbeigelaufen sind, die sich verlaufen hatten, verirrt hatten. Missing the mark, hamartolos, das Ziel verfehlen. Und er sagt dann, er hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. Echtros, Vers 10, richtige Feinde, die Gott aktiv bekämpft haben, die ihn veräppelt haben, die ihn lächerlich gemacht haben, die Fäuste gegen den Himmel geschüttelt haben. Heute ist vieles natürlich so ein bisschen lockerer geworden. Man geht einfach zur Tagesordnung über und Gott kann mich gern haben. Aber es gibt auch die militanten Atheisten. Man braucht ja nur an so Leute wie Dawkins und die vier apokalyptischen Reiter denken und so weiter, die aktiv gegen Gott kämpfen. Übrigens in ihrem Herzen nicht so sicher sind, wie sie auf der Bühne tun. Gerade von Dawkins weiß ich, dass er viel Kontakt mit John Lennox hat, sein Diskussionspartner auf der Bühne, Christ. Auch Mathematiker, spannender Mann. Und er sagt, diese Dinge würden wir nie auf der Bühne besprechen. Aber wenn der Vorhang gefallen ist und die Scheinwerfer aus, dann hocken wir schon zusammen und reden ehrlich. Und der Mann ringt auch. Auch in Dawkins ringt mit der Frage, er ist nicht fertig, sonst müsste er nicht so schreien. Wenn es Gott nicht gibt, brauche ich mich nicht drüber aufregen. Was soll ich das? Gut, ist eine andere Frage. Aber hier hast du vier Eigenschaften von Menschen, wo Gott sagt, da war nichts dran, da war nichts, was liebenswert war. Das war nicht ansprechend, das waren Feinde, Sünde, Gottlose, Schwache. Und ich habe sie geliebt. Ich habe mich für sie entschieden. Und diese Liebe Gottes zum Menschen besteht nicht in Gefühlen, sondern sie handelt und setzt eine klare Aktion. Das hat Paulus hier drin. Christus ist zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Man stirbt ja kaum für einen Gerechten. Um eines guten Willen wagt man sein Leben. Aber er hat seine eigene Art von Liebe zu uns darin gezeigt, dass er für uns das Leben gelassen hat. Und so hat Gott auf Golgatha das in Fels verankert, dass er uns liebt. Wir stehen also auf festem Grund. Und jetzt bitte zähl hier eins und eins zusammen. Gott hat niemals bei uns Liebenswert oder Liebenswürdigkeit gebraucht, um uns zu lieben. Er hat angefangen zu lieben, als nichts mit uns los war. Und er braucht auch nie, um dich zu lieben, dass du lieb bist. Brav bist, nett bist. Seine Liebe brauchte nie eine Voraussetzung von unserer Seite. Und das wird auch in Ewigkeit so bleiben. Er liebt, weil er sich entschieden hat. Er liebt, weil er weiß, wir brauchen diese Liebe. Er liebt, weil er weiß, ohne diese Liebe gehen wir den Bach runter. Er hat sich für uns entschieden, als nichts an uns dran war. Und er liebt nicht wieder, weil wir jetzt auch lieb sind, sondern er liebt, weil er sich dafür entschieden hat. Und das bedeutet, wir stehen in dieser Sache auf festem Grund. Und da gehört dann das andere natürlich hin, was wir schon angesprochen haben, wo ich das so drin habe. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Römer 8. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5, Vers 5. Und hier ist nicht gemeint, dass uns der Geist gegeben wird, damit wir zu Liebenden werden. Sondern hier ist gemeint, dass der Geist uns diese Liebe Gottes zu uns bestätigt. Wenn du fragst, was ist einer der ersten Dienste des Heiligen Geistes? Der erste Dienst ist, dass er einen Menschen der Sünde überführt. Und der nächste Dienst ist, dass er ihn zu Christus führt. Und der nächste Dienst des Heiligen Geistes ist, dass er einen Menschen, der bei Christus angekommen ist, dass der Geist diesen Menschen sagt, du bist geliebt, du bleibst geliebt. Und er gießt diese Liebe Gottes zu mir aus in mein Herz, 24/7, 24 Stunden rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr und ich weiß nicht, wie lange du noch leben willst, aber jedenfalls bis ans Ende. Und diese Liebe ist unerschütterlich, sie ist unaufhörlich, unwandelbar. Und wir brauchen Gott das Lieben nicht beizubringen und wir können es ihm nicht abgewöhnen. Und das muss man mitnehmen, sonst hat man echte Probleme. Diese Liebe können wir nicht verdienen, sondern nur empfangen. Und diese Liebe trägt auch in der Krise, ihr Lieben. Diese Liebe trägt auch, wenn du es vermasselst. Wie gesagt, Gott hat nichts gebraucht von deiner Seite an Attraktivität, damit er dich lieben kann. Sondern er hat sich entschlossen, dich zu lieben. Und er liebt dich auch dann, wenn du wieder mal richtig daneben bist, neben der Spur. Denn wenn er dir seine Liebe dann entzieht, bleibt da überhaupt nichts. Ja, es ist für Gott eine Drauflegerpartie. Er sagt, ich liebe und ich zahle die ganze Zeit drauf. Aber wenn ich nicht liebe, kriege ich meine Menschen nie zurück. Geht nicht anders. Klammer auf, du bist trotz allem auch immer noch netter, lieber und braver, als du dir manchmal denkst. So, Klammer zu, mehr Schönes sage ich heute nicht über euch. Wir sind nicht solche Rindviecher und Krüppel, wie das oft suggeriert wird. Nein, Gott hat auch seine Freude an dir. Und bei ein paar Sachen ist noch Bedarf nachzujustieren. Da ist noch Luft nach oben, das kriegen wir auch noch hin. Aber die wichtige Sache ist, dass er dich liebt, auch wenn du in die Krise gerätst. Spiel's mal durch für sich. Das geht uns ja oft so, dass wir mal müde werden. Wir sind nicht immer topfit. Es gibt Zeiten, ja doch, wunderbar, da beten wir wie die Weltmeister. Können lange beten. Es gibt Zeiten, da begeistert uns das Wort. Genesis. Exodus, Raubersgeschichten, meine Herren, da geht's zu wie bei Hempels und am Sofa, das ist alles Stoff für Hollywood. Levitikus, Gesetze, Opfer, Priester, theologischer Eros bricht aus. Wahnsinn! Dienst, doch, Kreis wächst, wir waren zu dritt, auf einmal sind wir 13, 2 Wochen später 23. Wenn noch mehr kommen, müssen wir einen Kreis teilen. Prompt 33 sind da. Und du denkst, du bist geliebt, weil du betest. Du bist geliebt, weil du das Wort liebst. Du bist geliebt, weil dein Kreis wächst und du Frucht hast und Erfolg hast. Und es ist ja alles schön. Ist ja nichts falsch dran. Oh ja, und Reinheit haut auch hin. No drinking, no dancing, no smoking, no commercial movies, no internet, no Peepshow. Alles. Du gehst da zack durch, wumm. Rein, wie nur der frisch gefallene Schnee rein sein kann. Ja, Zeichen und Wunder sowieso. Tagesgeschäft. Zungenrede zum Frühstück. Totenerweckung zum Mittag. Sonnenstillstand am Abend. Und jetzt muss man eines sagen. Alle diese Dinge können ausbleiben, können in die Krise geraten. Da kannst du deine Hand für dich nicht ins Feuer legen. Und wenn davon etwas abhängt, dass du geliebt bist, hast du schlechte Karten, denn es kommen die Zeiten, da kannst du nicht beten. Und da bist du nach 30 Sekunden weg. Und deine Gebete, die steigen an die Decke und fallen dir dann wieder auf den Kopf als unerhörte Geschichten. Wort, ach, Bibel lesen, wow. Nicht einmal Offenbarung funktioniert. Das ist oft so, wenn gar nichts mehr geht, dann muss Offenbarung ran. Natürlich Kapitel 13 mit Antichristus und Brüssel und das Biest und der Strichcode und die jungen Leute im Kreis sagen, nur schon wieder Brüssel und das Biest. Da holst du niemand hinterm Ofen hervor. Und dieser Kreis, der baut sich wieder ab. Aus 33 werden 23, 2 Wochen später sind nur noch 13 da. Und am Ende sitzt er wieder so im kleinen Kreis zusammen und tröstet sich, wo 2 oder 3 in meinem Namen beisammen sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Habe alles erlebt. Es gibt ja in Norddeutschland, Nordelbien, ich weiß nicht, wer aus dieser Ecke da kommt, zufällig auch ein Kirchenlied. Das singt man dort mit großer Begeisterung. Liebster Jesus, wir sind 4. Nein, das heißt, liebster Jesus, wir sind hier, aber kann alles ins Rutschen kommen. Reinheit, ach du, alles kommt wieder. Der Schnaps, der Chick, das Kino, alles. Und du denkst, wo kommt denn das her? Zeichen und Wunder, du hast nicht einmal genügend Spiritual Power, um eine Büroklammer einen halben Millimeter von rechts nach links zu bewegen, ne? Und wenn du dann darauf angewiesen bist, dass du deswegen geliebt bist, weil dein geistliches Leben funktioniert, dann bist du echt in einem Problem. Also, diese Liebe Gottes, die kam zu Leuten, die schwierig sind, die kam zu Leuten, die schwach und Sünder gewesen sind, hat sie aus dem Loch geholt. Und diese Liebe Gottes brauchte niemals einen Auslöser. Sondern diese Liebe Gottes kam aus seinem Herzen. Und diese Liebe Gottes braucht auch bei dir keinen Auslöser, sondern sie bleibt und er ist treu. Diese Sache, die wir gestern so im kleinen Kreis besprochen haben, erwähne ich auch noch ganz kurz. Diese Amor Crucis, die Liebe, die am Kreuz erkennbar wird, die stellt deinen Wert nicht her, stellt deinen Wert nicht fest, sondern sie stellt deinen Wert her. Also du bist nicht geliebt, weil du so liebenswert bist, sondern weil Gott so sehr liebt, hast du so einen unglaublichen Wert, weil er so viel bezahlt hat dafür. Ihr seid teuer erkauft, lesen wir zweimal im ersten Korintherbrief. Ausgerechnet einer Gemeinde geschrieben, die also wirklich ganz vieles drauf hatte. Das heißt, diese Liebe Gottes, die braucht nicht Voraussetzung der Attraktivität. Du bist nicht geliebt, weil du so liebenswert bist, sondern weil Gott so viel bezahlt hat für dich, bist du so viel wert. Also die Liebe Gottes, das Kreuz, stellt deinen Wert nicht fest, sondern stellt diesen Wert her. Darum bist du bei Gott so angesehen und angenehm. So, und jetzt kannst du von hier die praktische Anleitung ziehen, dass man Menschen liebt, die man nicht mag. Ja, das ist Liebe. Die Leute lieben, die man mag. Ach komm, Kinder, das machen die Heiden und die Zöllner auch, sagt Jesus in der Bergpredigt. Das ist ja keine Kunststück. Und die laufen zusammen, wenn es passt, und rennen auseinander, wenn es nicht mehr passt. Die lieben, die man nicht leiden kann. Ich sage es, und dann können wir kurz fragen. Ja. Das sind die Feinde, die Brüder. Übrigens, in allen wichtigen Beziehungen im Neuen Testament, wo es um echte Liebe geht, ist Agape, nicht Philia, das Thema. Den Partner, den Penner, den Feind in meinem Bett. Ich habe Ehekreise gehabt und früher oder später kommt man immer wieder auf die Frage, na, wer von euch hat denn schon einmal gedacht, dass er den Falschen geheiratet hat? Kommen den besten Ehen vor und gesagt, Augen zu, Hand hoch. Fast alle Hände gehen hoch. Den Feind in meinem Bett. Es kommen Zeiten, da kriegst, na gut, lass mal, ist ja nicht Ethik. Aber in allen entscheidenden Beziehungen spielt Liebe eine Rolle. Und du musst manchmal Leute lieben, die du nicht magst oder die gerade bei dir überhaupt nichts auslösen. Und trotzdem, sie brauchen deine Liebe. Und wie gesagt, such das aus, wenn du da alles da drin haben möchtest. Und das ist auch insofern klar, dass Liebe hier natürlich etwas kostet. Da zahlst du einen Preis dafür. Nicht die erste Liebe, Eros und Storge und so weiter, das hat was mit Blut ist dicker als Wasser zu tun, das hat was mit Sympathie zu tun. Philia auch. Und diese Lieben sind alle nicht schlecht. Die haben alle ihre schönen Seiten und sollen nicht abgewertet werden. Aber dann kommt die Liebe, wo du merkst, lieben heißt leiden. Und Liebe zahlt einen Preis. Und weiß am Ende nicht einmal, ob diese Liebe erwidert wird. Zahlt den Preis und weiß nicht, ob was zurückkommt. Die andere Frage ist natürlich, klar, wenn eine Beziehung grundzerstört ist oder gescheitert ist irgendwo, ich muss mit dem anderen jetzt nicht versuchen, das alles da aufrechtzuerhalten, das weiß ich auch. Aber wie gesagt, das ist Eheethik dann. Aber grundsätzlich zunächst einmal auch in einer Ehe, die funktioniert und so weiter, lieben heißt leiden. Kommt man nicht dran vorbei. Wolfgang, du wolltest was?
Ja, wir haben es schon gestern Abend nochmal andiskutiert, die Sache, deine Interpretation zur Feindesliebe.
Ja.
Zwei Argumente. Das erste, dass es einfach etwas Perzeptives ist. Das heißt, Feindesliebe, der Feind ist nicht unbedingt der, der mich noch versucht umzubringen, sondern von dem ich auch denke, dass ein mieser Kerl, den hasse ich.
Und setzt keine Grenzen fest, die womöglich nicht einmal gegeben sind.
Genau. Ja. Die zweite Geschichte im Vater unser, wie auch wir vergeben.
Hat genau auf der gleichen Linie insofern damit zu tun, als ich sage, ich vergebe jemanden, auch wenn er sich nicht entschuldigt. Ich vergebe dem auch, wenn er schuldig geworden ist an mir, wenn er schuldig bleibt, ich vergebe ihm auf jeden Fall.
Aber ich vergebe ihm, ja, wenn er uneinsichtig
auch
weiter sagt, nein, ich habe sowieso den Selbstschutz. Wenn mir einer schwört, ich werde dich noch. Und heute habe ich es nicht geschafft, und morgen, ich vergebe ihn nicht. Aber dann bringe ich die nicht um, sondern sage dem Herrgott, weißt du, was mir gut ist, lass mich raus. Aber eines habe ich schon ein Problem immer noch damit, dass vielleicht möchte ich nur eine Exegese hören nach dem Motto, wie auch, ich kriege nur Vergebung, wenn ich den anderen auch vergebe. Das ist nicht ein 1:1 Match mit derselben Person. Ich muss nicht, wenn ich in einer Beziehung bin, wie die zu ermordende Sophia, die da in den Lastwagen reinsteigt, dass ich sagen muss, ja, ein Dritter sagt dann über die, die hat ja auch eine Schuld. Ich muss nicht eine Schuld erfinden für ein Opfer,
nee. Das glaube ich auch.
Also, wie wir vergeben unsere Schuldigen, es kann durchaus sein, dass ich keinen Schuldigen habe, wenn mir Leid zuführt. Da wäre man interessiert, wie das geht.
Ich lasse es an der Stelle so, wie Jesus das sagt. Da sind Leute an dir schuldig geworden. Und ob sie es einsehen oder nicht, vergib ihnen. Mehr gibt mir der Text nicht her, gewisse.
Wird doch damit, was zu Beginn des Satzes heißt, und vergib uns unsere Schuld. Es ist aber nicht im selben Prozess und nicht im selben Moment und nicht für denselben Schuldigen.
Da kommt für mich eben genau diese ganz spannende Sache rein, wo ich die letzten Konsequenzen nicht alle ausrechnen kann, das gebe ich gerne zu, aber hier kommt eine ganz scharfe Grenze von Jesus rein, sagt, wenn du nicht vergibst, bleibst du auch unter deiner Schuld. Und dann hast du keinen Segen. Ihr habt da so ein Papier, ein längeres auch drauf auf dem Stick, das ist alles da drinnen, wenn es um die Frage nach Vergebung geht. Es passiert nämlich Folgendes. Wenn ich nicht vergebe, stelle ich mich in letzter Konsequenz über Gott. Weil ich da jemand bin, der sagt, was mir angetan wurde, das ist so schwer, dass es kann nicht vergeben werden, während Gott mir gerne vergibt. Und dann bin ich in dieser Spirale gefangen, wo Gott sagt, ich würde dir gerne vergeben, aber du lässt den anderen auch nicht raus aus dem Schuldturm. Also bleibst du unter deiner Sünde, also hast du keinen Segen, also wirst du auch nicht frei in deiner Verletzung und so weiter. Das sind für mich die Dinge. Viel weiter kann ich es nicht bringen, weil das den Kontext auch überzieht, würde ich sagen. Gell? Pause.